Was ist da los? Was wird da gespielt im ganzen Haus? Kein Hitlerbild.
Gaspedal.
Gaspedal.
Alter Fahrradschlauch.
Alter Fahrradschlauch.
10 nackte Neger.
10 nackte Neger.
11 nackte Frauen.
11 nackte Frauen.
Das ist ein schönes Lied.
Das ist ein schönes Lied.
Wir wollen es lauter singen.
Wir wollen es lauter singen.
Gaspedal.
Gaspedal.
Alter Fahrradschlauch.
Alter Fahrradschlauch.
Ja, ihr habt's gemerkt. Die Sommerferien sind da. Mit Marching Songs und politisch unkorrekten Zoten.
Jawohl. Wir sind beide in Urlaubsstimmung, ne? Fahrradio Nummer 70 mit Hans
und Thomas.
KW 32, die Ausgabe. Wir werden jetzt immer Kalenderwochen verwenden, oder? Klingt voll businessmäßig.
Ja, 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 ja.
Es ist Freitag und in Köln ist es heiß.
In Stuttgart auch.
Oh, aber es donnert draußen. Hörst du's?
Wow. Cool.
Okay.
Also. Gaspedal, Fahrradschlauch. Solche Sachen kennt vielleicht der ein oder andere noch. Mir fällt es regelmäßig wieder ein und ich kann es leider nicht mit meinem Sohn singen, weil es ist politisch nicht korrekt. Es geht nicht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, wir haben auch einen Link da bei uns, also im Volksliederarchiv, weil es gibt noch schlimmere Sachen und Hitler kommt auch immer vor bei Sachen, die wir in unserer Jugend gesungen haben, gedankenlos, also und in christlichen Jugendlagern seit den 50er Jahren verbreitet. Okay, frauenverachtend, menschenverachtend, oft genug, Kinder singen es laut, also schwieriges Thema, schwierig auch, wie viel, kommt ja immer wieder, was darf man sagen, was ist witzig, was ist nicht mehr witzig.
Ja, wir senden ja nicht in den USA, deswegen müssen wir auch nicht rauspiepen. Aber ja, schwierig. Vielleicht kann ja der ein oder andere oder können Hörer uns mal Rückmeldungen geben, die vielleicht ein bisschen jünger sind als wir, was aktuell auf Pfadfinderwanderungen gesungen wird, weil unsere christlichen Jugendlagererfahrungen liegen ja schon eine Weile zurück, ne?
Ja, ja. Und wie gesagt, da wimmelte es vor politisch unkorrekten Sachen.
Jawohl. Okay, dann fangen wir mal an, ne? Weil wir sind wir sind quasi in der im Interimsbereich zwischen zwei Urlauben. Ich bin zurück und du fährst weg, ne?
Ja, ja, genau. Nächste Woche geht's los, um zu Eurobike wieder zurück zu sein.
Ah, sehr gut. Okay, dann fangen wir doch kurz mal an. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Also so irgendwas Feedback oder sowas, was wir machen müssen aus Mails?
Was wir vielleicht machen müssten, aber sonst so Neuigkeiten, weiß ich nicht so dringend. Das ist ein bisschen das Problem, dass ja jeden Tag quasi irgendwas reintickt, was wichtig ist. Und was man dann liest und wow, wichtig und das muss rein und dann kommt was Neues, das muss auch rein und das andere muss dann auch wieder rein und irgendwie schiebt sich das alles hin, auch im Kopf, da ist gar kein Platz für alles.
Zum Glück habt ihr, liebe Hörer, uns als persönliche Kuratoren, die das für euch auswählen, die Rosinen aus dem Teig picken und die wichtigsten, echt die wichtigsten Sachen aufbereiten, journalistisch kompetent mit tiefer Recherche, ne? Thomas.
Ja. Unbedingt.
Gewürzt
unbedingt.
Mit Bonbons und, wie gesagt, politisch unkorrekten Gesängen.
Ja, und, es ist tatsächlich so, nee, nur mal, weil wir kriegen ja Feedback von Hörern und wir sprechen auch darüber. Wir beide, wir sprechen ja nicht nur in unserer Sendung miteinander, sondern auch sonst fast täglich. Und wir freuen uns über Feedback, aber manchmal kann es tatsächlich passieren und vielleicht auch häufiger. Also wir bauen das ein, wir denken an euch, aber wir nennen euch nicht namentlich und manchmal geht auch einfach was unter oder wir vergessen da drauf.
Also ein
und wir haben ja keine Redaktionsmaus. Wir wollen eine Redaktionsmaus.
Okay, habe ich notiert. Warte mal. Wer sich, also wir können gerne so Rechercheunterstützung oder so, wer sich da anbietet, darf sich ruhig mal melden. Ne? Das ist natürlich pro bono bei uns.
Listen vorbereiten. Wir sprechen dann darüber. Es gibt eine schöne Konferenz in unserem Hochhaus. Der Aufzug geht wieder. Natürlich ein Paternoster jetzt.
Ist klar, mit Einweisungen vorher, ne?
Ja, also. Ja. Ich meine, wenn in Stuttgart klappt ja nichts und der OB, der muss nicht mehr lange machen, bis er endlich in seinen verdient oder nicht Ruhestand geht und er hat nichts geschafft bisher, aber der Paternoster läuft.
Und muss jetzt jeder, der den benutzt, eine Sicherheitseinweisung bekommen?
Es steht ja so eine, ist ja so eine Liste dran. Ich habe es nur in der Zeitung gelesen, weil ich kenne den natürlich, aber ich latsch da nicht hin und guck mir das an, da diesen Paternoster. Ich bin schon ein paar Mal damit gefahren, aber wenn ich halt im Rathaus bin und es gibt ja noch einen zweiten in einem anderen Gebäude und ich verstehe auch nicht, wie man so viel Wirbel da drum machen kann. Aber wie gesagt, es sind so ein paar Sachen mit dem Brandschutz und Paternoster. Das hat unser grüner OB hingebracht in Stuttgart, also unser in Stuttgart, von mir gewählt auch mit, der mich bitter enttäuscht mit seiner Politik, aber der Paternoster geht.
Sehr gut.
Riesenthema. Und der Geburtstag wurde gebührend gefeiert.
Wessen?
Vom Herrn Bürgermeister.
Ah, okay.
Und ja, aber wie gesagt, bei unseren 1000 Stockwerken ist natürlich so eine Sache mit dem Paternoster, das dauert. Da gibt's nichts mit Turbo, sonst kann ja keiner rein.
Ja, man muss da rechtzeitig überlegen, wann du wo einen Termin hast, ne?
Ja, man kann, also es ist so, da in dem Aufzug, in dem Paternoster, den wir da haben, bei unseren vielen Stockwerken, man hat ja ein bisschen Zeit, da gibt's natürlich auch Internet, ne? Klar, WLAN im Paternoster. Mhm. Und da kann man auch so Tischchen ausklappen, wo man sein iPad oder sein MacBook drauf tun kann. PCs sind verboten.
Ah.
Da piepst's und tut, wird gestört. Ja, ist so. Kann man jetzt davon halten, was man will. Also ich habe ja auch noch einen PC und wenn ich den mitnehme, dann kann ich halt damit nicht arbeiten. Also da muss man an einen Tod sterben sozusagen. Aber das ist Vorschrift da drin. Und so sieht's aus. Und wenn jetzt zum Beispiel da die Redaktionskonferenz ist, dann braucht sich jetzt unsere politisch unkorrekt genannte Redaktionsmaus, die braucht sich gar nichts anfangen, weil wir sind ja oben natürlich, ganz oben, 1000er Stock, da ist so eine Dachterrasse auch. Und da können wir gucken schön. Und auch vielleicht mal kurz im Pool, wenn es zu lang dauert, bis sie kommt. Und sie kann sich während der Zeit auch vorbereiten.
Stimmt, noch. Das ist gut. Das ist so wie Leute beim Pendeln. Das ist ja wie Pendeln dann in so einem Zug. Ne?
Bisschen, ja. Also und es gibt da auch ein bisschen so eine Stehhilfe. Also weil es soll ja auch ein bisschen Bewegung rein für den Arbeitsalltag und alles.
Ja, ich stehe.
Alles klar.
Ja,
also da sehe ich es ja mit dem Feedback, genau, von der Henriette.
Genau,
das ist schön. Das ist schön.
Das erledige ich hiermit gleich. Henriette Neubert hat uns eine Mail geschrieben, weil wir uns voll gut auskennen. Fragt sie uns, was wir von ihrem Fahrradunfallratgeber halten. Hast du dir den mal angeguckt? Pflichtgemäß.
Das ist ja nicht fair, das Innere. Natürlich!
Wie, was ist nicht fair, dass ich dich das jetzt frage?
Live und in Farbe.
Das ist gar nicht schlimm. Also ich würde auch das
Feedback... Ja, aber natürlich habe ich den angeguckt.
Ja, ich glaube, das Feedback kann man auch kurz halten. Der ist gut. Also der ist okay. Ne? zack.
Ja, nee, das finde ich auch. Also Rechte und Pflichten und was auch okay ist, natürlich ist das kostenlos ist.
Ja.
Und dass einfach die notwendigen Sachen drin sind, verkehrstüchtiges Fahrrad und so, was da hingehört. Und das ist eine schöne Sache.
Also sagen wir mal so, das ist wie bei vielen Dingen, das weiß man überall und ich, wir müssen uns auch nichts vormachen, das ist quasi eine Werbemaßnahme für das Portal, auf dem das zu finden ist. Die wollen Versicherungen verkaufen, aber da ja jeder Mensch empfehlen zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, aber wie der Name schon sagt, eine Haftpflichtversicherung sollte man ja schon haben. Also können die das
als Fahrradfahrer natürlich irgendwie eine
die braucht man sowieso als Mensch. Und ja. Deswegen können Sie das gerne in Zusammenhang mit dem Fahrradfahren machen und haben sich vom ADFC beraten lassen und da sind ein paar ganz gute Tipps drin. Zum Beispiel auch das Fahren auf der falschen Seite als Geisterfahrer von Radfahrern oft als Bagatelle deklariert ist und aber eine der häufigsten Unfallursachen ist.
Ja. Ja.
Und solche Sachen. Auch Helm wird thematisiert, finde ich auch ganz gut. Zum Beispiel, dass das Nicht-Tragen eines Helms keine Auswirkung auf den Versicherungsschutz hat.
Obwohl es oft so dargestellt wird, auch,
genau.
auch in den Medien.
Ja.
Weil es ist ja oft der meistens die Fahrradfahrerin, der Fahrradfahrer trug keinen Helm und dann geht's wieder irgendwie von wegen, ja, Teilschuld oder sonst wie.
Was anderes, also ein was haben Sie drinstehen in den Satz? Ausnahmen kann es für Rennsportler geben. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Das kann natürlich sein, dass wenn du bei einem Rennen startest und da ist Helm vorgeschrieben, dass du dann, wenn der Veranstalter eine Versicherung hat oder so, dass du dann da Probleme bekommst, wenn du keinen aufhattest. Außerdem
ist das so Thema. Ich habe das nicht genau.
Steht in einem
weil bei einer Veranstaltung, wenn Helmpflicht ist, dann musst du einen Helm tragen.
Ja, eben. Ja, aber
bloß wenn du jetzt zum Beispiel, wenn man definiere Sportler, wenn jetzt einer mit seinem Rennrad zum Beispiel irgendwo auf der Straße rumfährt und da keinen Helm auf hat oder sowas und sich dann irgendwie zerlegt, ob es dann da irgendwie Haftungsausschluss gibt, weil der meinetwegen mit 100 den Berg runtergefahren ist, weil sein Rad halt einfach so schnell fährt oder eher.
Mist. Vielleicht.
Also wahrscheinlich.
Vielleicht wäre das ein Einwand, aber ich meine, wer mit seinem 3er BMW auf der Autobahn schnell fährt, gut, da gibt's auch. Ja, nee, weiß nicht.
Also es ist so, dass es wahrscheinlich, also das ist gut recherchiert, das ist nicht zu lange. Man kann, da sind Regeln drin, fixi, okay, das hat sich in Deutschland ja fast erledigt, oder? Ich weiß nicht, wobei, nee, es gibt schon noch. Je nach Strecke. Aber
Grauzonen BMXer fahren ohne Bremsen.
Bitte?
BMXer fahren immer noch ohne Bremsen.
Ja, ich weiß, müssen die auch. Oh, das ist so schön. Nee, kommen wir später drauf. Es gibt immer Ausnahmen und auch gewisse Grauzonen, denke ich. Also zum Beispiel oder irgendwelche Gerichte oder sonst wie, die vielleicht anders entscheiden. Könnte ich mir vorstellen, also dass es Einzelfälle gibt, die anders zu bewerten sind. Aber so als Übersicht ist es tatsächlich eine gute Sache, gerade auch um vielleicht, ja, wenn man jetzt mal gerade nicht in der Fahrschule war,
ja.
vor 30 Jahren das letzte Mal in der Fahrschule gesessen. Und ab und zu mal vielleicht bei der Autobild so einen Test mitgemacht. Aber sonst halt nichts. Da ist es ganz gut, auch da mal aktuell wieder zu gucken, was ist eigentlich da los, was darf ich, was muss ich, wo müssen meine Kinder fahren.
Mhm.
Das vergesse ich regelmäßig, obwohl ich es weiß, immer wieder weiß ich, Mensch, ab welchem Alter und wie. Und dann, wir hatten es ja neulich auch damit, wo mich der Polizist auf den Gehweg geschickt hat mit dem Fixie.
Aha.
Ich muss auf dem Gehweg fahren, weil das ein Sportgerät ist, so wie Inlineskates.
Ah ja.
Das, und, ja. Also es gibt irgendwo auch Sachen, die dann vor Ort möglicherweise anders geregelt werden, als sie irgendwo stehen. Also es ist nicht so einfach. Aber für einen Überblick und so, ist es gut gemacht.
Dann haben wir noch eine, also liebe Henriette, den Link zu Fahrradio schicke ich per E-Mail und für die Hörer gibt es hier, wie gesagt, als Dienstleistungsangebot von euren Kuratoren gibt es den Link in den Shownotes unten. Wenn ich ein Video hätte, würde ich jetzt nach unten zeigen. Gut.
Also da fällt mir noch ein, haben wir jetzt explizit da nicht drinstehen, aber es ist so, dass es wohl eine Eingabe im Bundestag oder weiß der Geier, wo das da eingegeben wird. Der Herr Palmer hat sich dafür stark gemacht, der Oberbürgermeister von Tübingen.
Warte mal.
Der schnelle Pedelecs, also S-Pedelecs, wo er auch eines fährt, weil er hat keinen Dienstwagen. Und schnelle Pedelecs, die ja 45 fahren dürfen und offiziell ein Kleinkraftrad sind, also wie ein Mofa oder ein Roller, nicht auf Fahrradwegen fahren dürfen. Er hat sich dafür stark gemacht, dass die Städte das selbst entscheiden dürfen, wo die drauf fahren dürfen. Und er sagt, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, also das an den Menschenverstand zu appellieren, aber er sagt, genauso wie man zum Beispiel auf Autobahnen Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung aufstellt, könnte man das auch genauso gut auf Fahrradwegen, dass man sagt, okay, hier wird's knifflig, hier nicht schneller als 25 oder 20 oder so fahren, dass da niemand mit 45 durch die Unterführung brettert.
Mhm.
Und das ist wohl auf einem guten Weg, dass das funktionieren kann. Also der Herr Palmer ist ja da ziemlich rührig und ob das jetzt das mit den Fahrradwegen und alles, das ist ja auch so eine Sache, aber er schwärmt auch von Fahrradschnellwegen und solchen Sachen, die er gut findet und wo natürlich so ein S-Pedelec sehr gut aufgehoben wäre. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, weil wenn ich jetzt mit dem schnellen Pedelec auf dem Fahrradweg fahre, dann bin ich natürlich schuld, wenn ich irgendwo jemanden umbiete.
Ja.
Rechtlich darf ich nicht. Genauso wie im Wald oder so. Das muss man sich dann schon informieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie Pedelecs, S-Pedelecs drin hat.
Das weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall wird das ein Thema und S-Pedelecs werden auch noch ein Thema. Hier, das ist übrigens Boris Palmer. So.
Ja, also das ist ja auch gemein, ne? Kann ja nicht alles wissen, der Herr Palmer. Auf jeden Fall, ja, in der aktuellen Fahrstil, die man ja mittlerweile auch an der BABU, Bahnhofsbuchhandlung, kaufen kann, ist ein sehr umfangreiches Interview mit ihm drin. Und ein Lesetipp hier an dieser Stelle.
Ah. Ansonsten
kannst du... Hast du schon gelesen?
Bitte?
Hast du schon gelesen?
Nee. Soll ich gleich anfangen mit dem, was ich gelesen habe?
Ja.
Na, dann machen wir das. Ich war
nämlich. Also, vielen Dank nochmal an Henriette.
Ja.
Und
es gab noch eine Mail, und zwar von einem, habe ich jetzt den Namen vergessen, mit dem hast du dann gemailt. wegen Rad am Ring, da kommen wir noch dazu,
ach,
ne?
Ach, genau, der Österreicher.
Ja, ja.
Ach, Rad am Ring, hör mir auf.
Ja, aber da kommen wir noch zu, ne? Nur, wir haben dich nicht vergessen. Wie heißt er denn? Sollen wir Namen nennen? Ah, er weiß ja, wer gemeint ist. Und dann später.
Ja, wieso? Wir haben ja einen Link drin, oder? Zu seinem Blog, oder nicht?
Nö, hast du einen? Dann mach ihn rein. Okay, also, ja. Was ich gelesen habe, ist ein Buch, das mir der Covadonga Verlag geschickt hat. Und von denen.
Markus heißt er.
Bitte?
Markus Brandstätter.
Ah, genau. Schöner Name. Also der Covadonga Verlag hat mir rechtzeitig zur Tour de France ein Buch geschickt. Guck mal, so sieht's aus. Mist, wo bin ich denn? Hier, so. Auf Papier. Gibt's auch als E-Book, also bei Amazon gibt's das, habe ich gesehen, und wahrscheinlich bei Apple und bei den anderen auch. Das heißt, das ist von Charlie Wegelius und heißt Domestique, das wahre Leben eines ganz normalen Radprofis. Und das ist die Biografie dieses Rennradfahrers, also heißt es Rennradfahrer? Radprofis, also Straßenradprofis. Ne?
Ja, ja, also die Nomenklatur und weiß ich da auch nicht hundertprozentig. So im Volksmund Rennradfahrer, aber eigentlich ja Straßenrad.
Der war 11 Jahre lang Profi, ist ein Engländer, ist von Ende der 90er, 2010 hat er seine Karriere, ja, von 99 bis 2010, glaube ich jetzt, war er Profi bei italienischen und belgischen und, glaube ich, einem amerikanischen Rennstall und hat, glaube ich, in der Zeit kein einziges Rennen gewonnen. Weil er andere Aufgaben hatte. Er ist ein Mitglied im Team, die dafür sorgen, dass die Kapitäne Rennen gewinnen. Hörst du mir zu? Du guckst so abwesend.
Ich höre dir zu, natürlich. Nee, ich habe nur gerade das von Markus Brandstätter eingetragen in unserer Sportrubrik und ich bin voll dabei. Ja, diesen Job gibt's, den muss ja jemand machen.
Ja.
Und der ein oder andere steigt vielleicht auf, tatsächlich in der Mannschaft. Der ein oder andere macht es aus verschiedensten Gründen nicht. Vielleicht will er nicht, vielleicht kann er nicht, vielleicht darf er nicht.
Und das wird da beschrieben?
Ja.
Und ist das nicht Fahrt?
Nee, gar nicht. Also, das ist. Also, das ist
es nicht. Also ich die sind ja da die ganze Zeit unterwegs, haben vielleicht zu zweit ein Zimmer, so wie Fußballer und daddeln und auf ihren Playstations oder sonst irgendwie und oder sind Fahrradfahrer schlauer als Fußballer? Also so, ich weiß es nicht. Also wie ist das eigentlich?
Leistungssport wird ja auch oft mit begrenzter Kompetenz gleichgesetzt. Also weil man tatsächlich nur seinen Sport im Kopf hat.
Also er hat halt einen Schulabschluss, also in England halt College-Abschluss. Also er ist, sobald er den hatte mit 17 oder so, hat ihn seine Mutter nach Frankreich gefahren und dort abgesetzt. Und dann ist er in seinem ein Jahr in so einer Amateurmannschaft gefahren.
Aha.
Irgendwas Ü, Super Ü oder so. Damals die Top-Amateurmannschaft. Also er ist direkt und er hat für den Radsport gelebt. Also ich natürlich, er hat kein Studium absolviert, ne? Aber er hat natürlich da, zumindest spricht er fließend Französisch, Italienisch und ein bisschen und Englisch natürlich.
Also das ist beeindruckend für einen Engländer.
Ja. Die ja sonst eher monolingual sind. ja, und es ist halt so, dass er erkannt hat, dass also Gewinnen, dass er das nicht so will. Also, dass er gern arbeitet, also das ist auch ein Beruf eben, Rad, Profi.
Er ist zufrieden mit, der Jobsituation
gewesen. Das ist so, das ist quasi wie wenn du, das gibt's sicher auch bei Musikern oder so, sagen wir mal, einen Produzenten, Musikproduzent oder so, der quasi für andere was rausholt, aber nur innerhalb der Branche geschätzt wird.
Also Studiomusiker oder so.
Oder? Ja, zum Beispiel, ja. Gitarristen, Bassisten, Drummer oder so. Und die brauchst du, aber die nimmt nach außen hin wenig, nehmen die wenig wahr. Und es gibt auch dann so, dann heißt er ja Wasserträger und naja, ist nicht gut genug für einen Sieg, drum macht, fährt er halt so mit. Aber es gibt halt verschiedene, es gibt halt unterschiedliche Gründe und also der erzählt so, wie er so an neue Verträge kommt und wie sich Teams dann teilweise auch anstellen, um ihn zu bekommen im Team, obwohl er in seinem ganzen Leben kein Profirennen gewonnen hat, als Amateur hat er dauernd gewonnen. Und diese Entwicklung, also das ist wirklich interessant. Das ist so wie wenn du zum Beispiel von Piëch oder so oder irgendwie eine Biografie liest aus einem Bereich, in dem du jetzt nicht so drin bist. Meinetwegen jemand, der ein Automanager oder sowas. Gut.
Ja.
Da kriegst du Sachen mit, die du vielleicht, obwohl du den vielleicht die Branche oder was so ein bisschen verfolgt hast, nicht mitbekommst. Und selbst wenn du jahrelang Tour de France geguckt hast, dann weißt auch nicht unbedingt, dass sich da zum Beispiel bestimmte Gruppen bilden oder wie Strategien oder Taktiken innerhalb eines Rennens laufen. Ich meine, wenn die 200 Kilometer oder so 100 Etappen haben, dass die nicht die ganze Zeit voll durchbolzen, ist ja klar, ne?
Ja.
Aber wie das dann funktioniert, wer vorne ist, wer ausweist und warum, das steht da drin. Und ich glaube, das ist
deutsch, oder? Übersetzen?
Das ist deutsch übersetzt,
der
ja.
Kawadunga Verlag dann auch machen die, weil die haben ja, da gab's ja, wie hieß denn dieses andere schöne Buch die Geschichte der Tour de France, war das irgendwie, wie hieß denn das? Auch aus dem Verlag.
Irgendwas mit Schweiß und so.
Schweiß der Götter, glaube ich.
Ja, genau, ja. Wobei das ja eher so eine geschichtliche Sache ist und das geht halt tiefer. Also das ist quasi eine persönliche Geschichte.
Aber man kann es gut lesen, weil manchmal leiden ja Übersetzungen auch. Aber es ist gut, sagst du.
Ich dachte dann, weil ich habe es ja im Urlaub gelesen in Wales, dann dachte ich, oh Mann, wenn ich jetzt hier bin, dann lese ich das auch auf Englisch. Ne? Dann habe ich mal reingelesen in die englische Originalausgabe. Weil irgendeiner hat bei Twitter, der Charlie Vigelius ist bei Twitter auch, der ist jetzt übrigens Direktor Sportiv bei einem Rennstall.
Ah ja, okay. So wie quasi Fußballer, die amateurmäßig viel gespielt haben, für Fußball gelebt, aber nicht wirklich Profis geworden sind, gute, wie auch immer. Und warum? Einfach sei es, einfach weil sie der Zorniger. Ich habe neulich den der VfB, vielleicht klappt es ja irgendwann mal wieder mit dem VfB, der hat einen neuen Trainer, den Alex Zorninger, der auch Red Bull Leipzig trainiert hat und der hier aus der Ecke kommt, deswegen ist er jetzt vielleicht auch wieder hier auf jeden Fall. Der hat gemeint, tja, er hatte nicht genug Talent. Aber was er kann, er hat ein Sportstudium gemacht und er interessiert sich sehr stark für den Sport und für Fußball ist sein Leben und die Taktik und das Ganze, wo du als Fußballer vielleicht gar nicht drüber nachdenken kannst und willst zu einem gewissen Grad, weil du musst ja fit sein, du musst schnell sein, du musst dein Talent unterbringen, du willst Tore schießen, du musst sie mit der Bildzeitung verhandeln oder so. Also Sachen, die für einen Trainer wichtig sind oder für manche wichtig sind, für die eine Sorte Spieler nicht. Und das kann er gut. Und das macht er auch gerne. Und darum hat er sich dann entschieden, Trainer, das ist was für mich.
Ja.
Und nicht Profifußballer.
Ja, ja. Gut, also der, also wie gesagt, Lesetipp für Leute, also gut, wir haben ja eh nur Hörer, die irgendwie sich mit Fahrrad beschäftigen, aber selbst wenn euch der Radrennsport am Arsch vorbeigeht, ihr kriegt es ja doch mit in den Nachrichten, wenn es zum Beispiel um Doping geht, also da das ist zum Beispiel auch ein Thema da drin und das kann ich einfach vorwegnehmen, ohne da irgendwas zu spoilen, der Charlie Vegelius hat nicht gedopt, sagt er, und ich gehe auch davon aus, dass das so ist. Epo-Doping konnte er gar nicht machen, rein physikalisch, weil er nämlich einen Hämatokrit-Wert hatte, also die
AB-Wert.
Heißt das so? Also die roten Blutkörperchen.
Ja.
Die waren bei ihm im Normalzustand, und das ist halt so, schon knapp an der Grenze, die das UCI festgelegt hat. Und da ist er. Und da hatte er quasi den Nachteil, dass also alle Leute, die einen niedrigen hatten, die konnten sich mit EPO quasi an den hohen rantasten und damit ihre Leistung, die sie haben, so die Grundleistung, erhöhen. Das konnte er gar nicht. Und er musste immer gucken, dass er den Wert niedrig hält. Wenn er irgendwie 4 Tage nicht trainiert hat, zack, Test positiv oder sowas. Ne?
Aha, okay. Also irgendwie nicht zu viel eisenhaltige Lebensmittel essen.
Ja, und viel trinken und so, damit das Blut verdünnt wird und so. Das, also es war ein echtes Problem für ihn.
Ich sag da noch was, nämlich, weil manchmal, okay, es ist, ich habe einen tollen Film gesehen. Einen verdammt guten Film, nämlich Rush.
Oh ja, den habe ich auch, ein toller Film.
Super Film und auch, ich glaube, er funktioniert auch, wenn man sich für Autorennen nicht interessiert. Da geht es nämlich um Niki Lauda in den 70ern und es sind schöne Farben und es ist eine schöne Geschichte und es sind gute Schauspieler. Und der ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Da passt eigentlich alles bei dem Film. Und auch zum Beispiel Flying Scotsman kann man sich gut angucken, wenn man nicht Fahrrad begeistert ist. Also ich weiß, als er damals im Kino war, meine Frau war mit drin bei Flying Scotsman und sie hat ihn gerne angeguckt. Also es war okay. Es ist,
welchen, den Rush oder Flying Scotsman?
Flying Scotsman.
Ja.
Rush habe ich auch mit. Und Rush hat sie noch nicht gesehen, aber Rush wollte ich unbedingt anschauen und habe ihn dann neulich jetzt hier bei Amazon angeguckt. Man musste ihn kaufen.
Du, hier, meine Frau sitzt mir ja gegenüber. Ne?
Mhm.
Erinnerst du dich an den Film Rush?
Nein.
Das war, da ging es um Niki Lauda und wie hieß sein Hauptgegner, Thomas?
James Hunt.
Genau, Niki Lauda versus James Hunt.
Ja.
Wie war der Film?
Ganz gut, glaube ich. Hat mich nicht weiter beeindruckt.
Aber so, also vom Aufbau her, von der Geschichte war ja jetzt, das war quasi... Richtig, da war es egal, ob das jetzt Autorennfahrer waren oder andere.
Der eine so ein Halodri und der andere...
Genau. Ja.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen so wie Flugzeugfilme auch oder sowas. Ne?
Also naja, es ist nicht,
wenn die Geschichte gut ist, wie hieß denn der mit dem kleinen Mann, der sich auf einer impossible Mission befindet? Wie hieß denn der erste Hitfilm? Na, diese Fliegerfilme. Top Gun. Top Guns, genauso.
Ich
meine, das ist jetzt kein Rennen, das ist ein Job, ne? Mhm. Wahnsinn, du guckst da rein, wow. Ja, aber also es ist jetzt kein Drehbuch, was der, wie heißt der? Der Rennradfahrer? Ich habe seinen Namen wieder vergessen.
Ja klar, weil du den nicht kennst, der heißt Charlie Vegelius.
Charlie. Was Charlie da geschrieben hat, ja.
Also wirklich.
Wäre vielleicht auch ein hübscher Film, ne?
Auf jeden Fall. Also gut, man muss dann, naja, Preis.
Hat er Familie? Erzählt er über private Sachen auch?
Ja,
allerdings. Wie die dann damit umgehen, weil, keine Ahnung, hier mein Papa, der ist Wasserträger.
Ja, so, das war allerdings, also er hat ein Kind, einen Sohn, mittlerweile. Und der kam aber erst gegen Ende der Karriere. Mhm. Ich meine, der hat ja früh angefangen mit 18 oder 19 war er Profi. Sex kommt relativ wenig vor. Wird
die
nur
sind ja, die sind ja ausgepowert abends.
Ja, aber die haben ja auch mal Zeit und so.
Ja, ja.
Und, naja, also wird auch nicht detailliert geschildert. Und da habe ich gestern eine schöne Anekdote gehört, nämlich über den eine Frau hat beim Autor von Ritter Rost angerufen und ihn mal gefragt, ob er eigentlich, du kennst Ritter Rost?
Ja, aber nicht im Detail.
Ja, also so eine Kinder-Buchreihe.
Ja, ne? Gibt es, glaube ich, mittlerweile auch 3D-animiert auf irgendeinem Kinderkanal.
Ja, hat ihn halt gefragt, ob er eigentlich dauernd stoned ist, während er die komischen Sachen schreibt und so. Und dann hat er gemeint, nee, ganz normal, er ist so von Natur aus so. Und er schreibt gerne Kinderbücher, weil er da nicht über Sex schreiben muss. Das erwarten die Leute nicht von ihm. Und da kann er sich dann auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren.
Süß.
Also er mag das auch nicht und deshalb bei Kinderbüchern muss man das nicht und drum findet er es gut. Macht er nicht. So, ja, jetzt sind wir ja lang. Sollen wir gleich bei Lesestoff bleiben?
Was haben wir noch im Lesestoff?
Du hast eins gefunden.
Ach ja, genau, in Lubu, Ludwigsburg.
Wird ja
hier im Raum als Lubu abgekürzt.
Ja.
Ja, ich bin durch Zufall drauf gekommen, nämlich, ich gebe es zu, über den Dirk Zedler, den einen der weltberühmtesten deutsch-internationalen Fahrradsachverständigen, der hier in Ludwigsburg ein Büro hat. Und der hat in seinem Newsletter, den er verschickt hat, da war eine Info über den Radlerriss drin. Das ist eine kostenlose Radfahrerzeitung, die es in Ludwigsburg gibt. Aber ich habe sie noch nie gesehen.
Sieht gibt's aber sie gedruckt
aus. Bitte?
Gibt es die gedruckt?
Anscheinend auch, ja. Mhm. Und das ist der Jürgen Isendick. Oder Dijk, Isendijk vielleicht, mit Y. Dijk
oder Dick sagen.
Aus Ludwigsburg, der ist Herausgeber dieser Zeitung und der hat auch wohl einen Laden, Rad und Buch heißt der, und der macht auch Bücher und Kalender und T-Shirts und lauter so Sachen.
Wir haben schon mal ein Buch von ihm verlost.
Echt?
Ja.
Welches war denn das?
Der macht dieses Technikbuch.
Macht der das auch? Weil das ist nämlich nicht auf seiner Webseite drauf. Wahrscheinlich, weil das nicht in seinem Verlag ist.
Doch, das ist auf seiner Website drauf. Und,
echt? Echt?
Wieso Rad, sehe ich's noch nicht? Rad und Buch, Bücher. Das ist ziemlich unauffällig. Das heißt nämlich, hat den tollen Titel über Fahrräder und Fahrradteile.
Ach so, das meine ich ja. Ach, das hatten wir schon mal nicht da. Von der VSF-Akademie.
Genau.
Ja, weil ich habe da gar nicht damals, gebe ich zu, gar nicht so genau reingeguckt. Jetzt habe ich mir das mal genauer angeguckt. Das ist sehr schön gemacht. Und man merkt ihm an, dass er gern illustriert.
Wo? Warte mal.
Hier, ne?
Ah.
Du siehst, das, was ich hier in der Hand habe, ist die vorherige Ausgabe. Mhm, das wird auch immer laufend aktualisiert. Auf dem neuen sind Ritzel drauf und er schreibt irgendwo, dass er das gerade wieder oder permanent überarbeitet. Was hast du gerade gesagt? Entschuldigung.
Man merkt ihm an, dass er gerne illustriert. Also ich glaube, er ist kein Erfinder. Aber er kann sehr gut illustrieren und beschreiben. Und ich muss da mal hin, wenn man da in den Laden reinlaufen kann. Vielleicht auch mal ein T-Shirt kaufen.
Der hat einen echten Laden.
Ja, man kann da in den Laden reingehen in Ludwigsburg. Keine Ahnung, vielleicht arbeitet er da und macht, also, weil von Buchläden zu leben wird ja immer schwieriger.
Vielleicht ist er so ein Zausel, der dann, weißt du, wenn du in so ein, was schon mal, mal wieder,
du meinst in so einen Souterrain-Laden?
Warst du das letzte Mal in einem Antiquariat, da, wo dann.
Und da riecht's, da riecht's nach alten Büchern und nach Kettenfett und Katze.
Ja, ja. Und da sind die im Fenster hängen diese orangenen Plastikrollos. Die sind immer unten, damit die Bücher nicht ausbleichen. Mhm. Und der hat auch eigentlich nie offen. Du musst da und vor dem Tür steht irgendwie so eine Grabbelkiste und da kommst gar nicht richtig rein, weil eigentlich will der Zausel gar nicht, dass er Besuch bekommt. So sehen Antiquariate aus, glaube ich.
Er hat so ein T-Shirt gemacht, Happiness is easy. Also er kennt sich wohl auch mit Piktogrammen aus. Das ist gar nicht so schlecht. Ne? Da ist so ein rotes Smiley, stinkesauer, und hat so ein Kreis, hält's festes Smiley mit seinen Händen. Ist wohl ein Autofahrer. Und daneben ist ein Grüner, und er hält eine Stange fest und strahlt.
Ah ja,
der ist wohl ein Fahrradlenker.
Aha.
Das ist süß. Und die Fruit of the Loom T-Shirts, die sitzen ja gar nicht so schlecht.
Ja?
Die er da benutzt, ja. Ja, nee, da will ich mal hin. Ob ich es jemals schaffe, weiß ich nicht. Vielleicht hört er auch zu. Ja, könnte ja sein.
Schick ihm doch mal eine Mail. Weißt schon, über dieses Internet.
Internet, stimmt, das wäre ja was. Monatskalender will ich nächstes Jahr einhaben. Dann oder so ein Fahrradplakat. Nee, das ist schön. Und ja, und dann frage ich ihn mal mit den Illustrationen und sonst wie man dazu kommt.
Na klar. Vielleicht
rufen wir ihn auch mal an. Es gibt keinen Warenkorb übrigens bei Rad und bei Rad und Buch, sondern Gepäckträger.
Hihi.
Weiter im Text.
Ja. Okay, du warst doch, du warst auf einer Veranstaltung, ne? Auch, war das nicht auch in Lubu?
Nee, das war in Pforzheim.
Pforzheim.
Was da fällt mir auch ich habe ein Zitat entwickelt oder ein Beaumont entwickelt, was der Krieg nicht schafft, schafft das Auto? Pforzheim.
Meinst du, das ist von dir? Hast du mal gegoogelt?
Nee, ansonsten noch nicht.
Mach mal ein TM hinten dran.
Aber Pforzheim.
Die Charta von
wow.
Athen ist schuld, oder? Wie heißt sie? Die Charta von Athen, oder? So ein Verkehrsplanungsgrundsatzpapier ist schuld an allem.
Ja, also in Stuttgart ist ja ein Musterbeispiel für eine dem Automobil komplett untergeordnete Stadt. Und was natürlich auch nach einem verlorenen Krieg mit vielen baulichen Schäden war einfach Platz da. Ne? Und man muss ganz ehrlich sagen, dass ich habe neulich das Zitat gelesen, ich glaube, es war von Herakles. Der Krieg ist der Vater alles Neuen. Und ich muss sagen, ich kannte den nicht, ich kenne den Herakles nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Kerle war. Und ich finde das Zitat bescheuert. nicht mehr zeitgemäß, weil das mit den Kriegen, das ist einfach Kacke, ne? Und aber da gehe ich nicht weiter drauf ein. Es ist einfach so, dass in diesem Pforzheim war und ist nicht mehr so wie früher, aber Pforzheim ist eine sehr reiche Stadt und die hatten ziemlich viel Industrie und ist eine Schmuckstadt immer noch. Und die wurden dermaßen zerbombt im Krieg, dass da kaum mehr ein Stein auf dem anderen steht. Und das wurde dann schnellstmöglich ersetzt und hochgezogen, was man zu einem gewissen Grad ja auch verstehen kann und muss, weil die Leute wollen ja leben. Mhm. Aber später dann, als da ein bisschen Geld in den Kassen war und jeder dann sein Auto hatte und wollte, da haben die das dermaßen hemmungslos umgesetzt. Eine menschenverachtende Stadt, die jetzt gerade wieder ein bisschen anfängt scheinbar, das vielleicht zurückzudrehen. Bei Stuttgart hatte ich das auch gehofft, aber es passiert nicht so wirklich. Aber es ist wirklich unglaublich. Da steht ein Betonfiesling neben dem anderen und verbunden ist das Ganze mit irgendwelchen Überwegen, damit man unten auf der Straße schön fahren kann. Bezeichnet ähnlich wie in England eine sehr schöne Stadt. Ich war da auch mal, also nicht schön.
London?
Nein.
Aber da gibt's ein Gebiet, da gibt's eine Ecke in London, da ist es auch so.
Coventry. Ich meine Coventry. Und bezeichnenderweise, ja, ich komme auf den Punkt nämlich jetzt. Bezeichnenderweise ist in Coventry in England eine der maßgeblichen Designhochschulen für Transportation Design, also aktuell Automobildesign, genauso wie in Pforzheim, eine der bedeutendsten europäischen Hochschulen für Transportation Design sitzt. Es gibt auch in London das Royal College of Art, die es sehr gut machen. Dann gibt es in Italien eine und in USA. Also es ist ziemlich genau eine Handvoll Schulen, die Designer ausbilden für die Automobilindustrie, teilweise auch Motorrad, aber Motorrad ist eine kleinere Angelegenheit. Die meisten landen dann in der Automobilindustrie bei den großen Autoherstellern. Es gibt ja sehr wenig kleine. Und die werden dort ausgebildet, unter anderem in Pforzheim. Und da war ich mit einem befreundeten Designer. Wir haben uns die Summer Show angeguckt, wo die Masterarbeiten und verschiedene Bachelorarbeiten der Designstudenten auf 2 Stockwerken in dem dortigen Kongresszentrum präsentiert wurden. Faszinierenderweise sind die im Gegensatz zu vielleicht selbst Industriedesign Modellen, sind die so aufwendig gemacht, zum Teil diese Automobilmodelle, dass einem die Ohren schlackern. Ob sie Sinn machen, sei mal dahingestellt, aber die können schon was und stellen das auch dar. Das liegt natürlich, die können das natürlich auch teilweise deswegen, weil sie von der Industrie unterstützt werden. Ich muss jetzt gerade mal da hinscrollen. Wo habe ich denn das hingeschrieben?
Da stehen
genau verschiedene Marken. Also dieses Jahr, ja, ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr dort. Ich glaube, seit 3-4 Jahren war ich nicht mehr dort. Und letztes Jahr habe ich aber in irgendeiner Nachbetrachtung gesehen, dass jemand ein Fahrrad gemacht hat. Er hat sich getraut, ein Fahrrad zu machen für Canyon. Ich glaube, er arbeitet mittlerweile auch für Canyon, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall dachte ich mir, da muss ich doch mal hingucken. Vielleicht tut sich da was. Hab gesehen, dass sich nicht wirklich viel tut. Was sich tut, ist, dass ein paar mehr Frauen mittlerweile dabei sind. Weil sonst war das eine reine Männerdomäne.
Aha. Aber für Interieur, das haben die doch sicher gemacht, hier Kissenknicker und so und Leder aus.
Ja, das ist das ist ja Color and Trim, das ist komplett anders. Das hat damit nicht viel zu tun. Also Farben und Gestaltung ist was anderes. Wird dort auch, wobei ich kenne jetzt die Inhalte nicht so, aber es wird dort nicht maßgeblich gelehrt. Da gibt's andere Studiengänge. Da geht's wirklich um Exterior, Interior Design, also Funktion, Optik, und aber nicht um diese Themen. Ein paar mehr Frauen, und in diesem Jahr war das Thema, wie auch überall, autonom. Autonomes Fahren. Also zum Beispiel, also die Sponsoren die auch genannt werden und die auch das Geld geben für die Modelle. Teilweise sind dann die angehenden Designer auch für ihre Masterarbeit ein halbes Jahr bei diesen Herstellern in den Studios und können das dort machen, weil sie natürlich auch in den Medien dann was darstellen. Also das die so ein McLaren zum Beispiel, der will auch, dass die Modelle gut aussehen und dass sie ein gutes Bild abgeben. Darum unterstützen die das. Es war dieses Jahr war McLaren, Volkswagen, Renault, Daimler, Volvo, Mini, Continental als Zulieferer hat ein bisschen was gemacht, weil es natürlich auch also ich lese einfach dann ein paar Chinesen, Gangsu, Gag und Trampschi, die machen irgendwie gerade so eine neue Marke. Thema bei fast allen war autonomes Fahren. McLaren, Supersportwagen zum Beispiel. Autonom für die Zukunft, ja. Renault und wer auch immer. Und da konnten sich dann die Studenten ihre Gedanken machen, wie das in der Zukunft aussehen soll. Bei McLaren zum Beispiel hab ich ein Interieur gesehen, da konnte man dann, also die begründen das gut, haben so große Plakate, wo alles dargestellt wird. Ob das fragwürdig ist oder nicht, ist egal. Also es war zum Beispiel die Idee, die da in dem Interieur umgesetzt wird. Ein Interieur für Leute, die nicht aus der Automobilindustrie so genau kommen, das ist da, das ist innen drin. Die Sitze, das Cockpit, die ganzen Armaturen, also HMI, Human Machine Interface, was so dargestellt wird, wo, wenn man mal Fernsehen guckt, sieht man ja auch irgendeinen Passat, wo man sich jetzt alles einstellen kann und so. Diese ganzen Sachen, das machen Interieurdesigner. Und der hat zum Beispiel in seinem McLaren gesagt, okay, das ist ein Engländer, Geschäftsmann, hat Kohle und der will nicht mit dem Flugzeug fliegen. Warum auch immer. Also, und er will aber auch nicht mit der Bahn, weil er möchte unabhängig sein und muss da irgendwie ans Kaff raus und sonst irgendwie, er hat einen Geschäftstermin, also geht er in seinen McLaren und der hat auch Sitze, wo er sich dann komplett reinlegen kann und das ganze Interieur ist durch die Federung in alle Achsen entkoppelt von den Fahrbewegungen, so dass er quasi wie ein Abraham-Schoß oder wie auch immer man das nennt, mit Top-Speed in irgend so ein Nest bei Paris zum Beispiel fahren kann und dann dort aufwacht. Oh. Außen am Fahrzeug ist eine Finne, die signalisiert, okay, ich fahre autonom und mein Fahrer schläft. Ja, braucht man das? Ist eine andere Sorte der Diskussion. Was ich ganz interessant fand auch, wenn vielleicht auch fragwürdig, war ein Wohnmobil, das so ein bisschen wie eine Yacht gestaltet war. Also auch mit Holzapplikationen schönen und oben ein Sonnendeck. Und es fuhr autonom, also fährt autonom irgendwann 2030. Und hat aber eine Garage für Sportwägelchen zum Beispiel, die man noch selber fahren kann. Wenn man zum Beispiel zu einer Rennstrecke fährt oder sowas, dann kann man mit seinem Mobil da hinfahren, dort die rausholen und also währenddessen kann man Party machen da oben oder so, keine Ahnung. Also kann einfach da hin cruisen und kann dort seinen Kram auspacken. Wir haben dann gleich gefragt, wie sieht's aus? Da kann man auch Fahrräder reintun, oder? In das Ding und vielleicht ein Paddelboot oder so, also so Sachen, die man halt braucht. Ob das alles Sinn macht. Ja, auch immer. Das Einzige, was ich Fahrrad eigentlich nicht, war ich ein bisschen enttäuscht. Nur einer hat Fahrräder mit in seine Konzepte eingebaut. Und das war für Smart. Smart hat nämlich auch eine Reihe Studenten unterstützt, die Ideen für Carsharing, für moderne Wege des Carsharings und Leihwagen oder autonome Carsharing-Fahrzeugkonzepte zeigen sollen.
Ja.
Und das war der Mohammed Abid heißt der. Ich stelle da auch noch ein Bild von von dem Fahrzeug auf die Facebook-Seite oder vielleicht verlinkt man es hier irgendwo. Natürlich diese Transportation-Designer, die mit viel Geld von der Industrie unterstützt werden, die wollen auch nicht, dass man alles fotografiert. Die wollen das alles ein bisschen unter sich behalten. Geheimhaltung ist ein großes Thema. Ich konnte die Sachen von Mohammed fotografieren und seine Idee war es, dass man bei einem Smart der Zukunft, den man irgendwo, wie jetzt so ein Car2Go zum Beispiel, betreten kann und bedienen, nicht irgendwie ein Gepäckträger oder sonst was dran sind, sondern dass der quasi so eine Art Rampe an der Seite dran hat. Also die, da können zwei Personen mitfahren hintereinander, ist ja nur für kurze Strecken, insofern ist auch nicht so ganz dramatisch, dass man hintereinander doof sitzt. Mhm. Aber in dem Fall auf der rechten Seite ist eine Ladefläche, so wie bei dem Kinderwagen von Bugaboo.
Ah, wollte ich gerade erwähnen, ja.
Bei dem Donkey, wo man zum Beispiel sein Fahrrad drauf tun kann. Weil er hat gemeint, das mit den Autos und dem Statussymbol, das ist ja nicht mehr so, wie es mal war. Das sind ja jetzt Fahrräder. Und das Fahrrad, wenn man irgendwo in der Stadt ist und nicht mehr heimfahren will, man will es nicht da lassen vielleicht. Oder man kann es nicht. Oder weiß ja nicht, wie es mit der Trunkenheit in autonomen Fahrzeugen ist. Keine Ahnung.
Aber wenn du zu betrunken bist, um mit deinem Fahrrad nach Hause zu fahren, dann nimmst ein autonomes Fahrzeug und schnallst es darauf. Das ist quasi andersrum als früher, ne?
Zum Beispiel. Ja. Und oder zu müde. Oder du willst zum Beispiel noch jemand mitnehmen. Du bist mit dem Fahrrad unterwegs und hast jemand abgeschleppt. Verstehst du, Schnatsch, say no more. Hast jemand kennengelernt. Er oder sie hat kein Fahrrad dabei. Du hast ein Fahrrad dabei, kannst es auch herzeigen. Wirst auch beneidet, kannst aber zu zweit damit nicht nach Hause fahren.
Das sind ja Szenarien, die an die
willst das Ding? Ja, okay, der Ritter Rost muss sich darum nicht kümmern.
Ja.
Aber der Mohammed vielleicht. Man kann natürlich auch ein Surfbrett drauf tun zum Beispiel. Oder ein kleines Boot. Kannst dich erinnern, wie wir mit unseren Booten durch die Stadt gefahren sind auf dem Fahrrad?
Nö.
Auf dem Ding? Hoch, in Bamberg ist so eine, wo wir herkommen, sind wir ja Kanuslalom gefahren. Und also ich zumindest hatte mein Fahrrad schon auch mal, hatte das Boot auch schon mal mit dem Fahrrad mitgenommen, so auf die Schulter.
Stimmt, ja.
Und zur Rathauswelle hoch. Also das ist ja lästig, so eine Stadtrundfahrt. Es dauert viel zu lang, bis man da hochgepaddelt ist. Ist man mit dem Fahrrad viel schneller. Und an der Seite ist da auch Platz genug. Er hat auch seine Fahrzeuge. Man, die kennen sich ja mit Modellbau und mit Photoshop aus, wie blöd die Jungs und Mädels. Er hat es auch an so einem Strand oder so hingebracht, wo man dann mit seinem Surfbrett hinkommt. Auch ein Statussymbol, ein eigenes Surfbrett. Irgendwie geshaped von wem auch immer. Mhm. Das fand ich ganz okay. Das war so ein bisschen ein Highlight, wenn auch unspektakulär. Aber wo ich sehe, okay, da tut sich ein bisschen was. Jetzt so ein autonomer Sportwagen, ich weiß es nicht.
Übrigens, hast du die neue Smart-Fernsehwerbung schon gesehen?
Für den Alter.
Hä? Nein.
Wieder? Alter, was los? Alter, was geht?
Nee, da wird überhaupt nicht gesprochen.
Ach so, die habe ich noch nicht gesehen.
Mit dem
nur die Alter, was geht.
Wie er einparkt.
Nee.
Die ist... soll ich spoilen?
Ja, natürlich, klar.
Du siehst ein Smart vor, wie er auf eine Parklücke zufährt. Und dann sieht man... von vorne durch die Scheibe in das Auto rein und da sitzen vorne zwei Leute und hinten einer, so hinten rechts sitzt der, alle mit so Hipster mit Bärten und so. Und dann kurbelt der Fahrer rückwärts in die Parklücke rein, dreht sich rum und erschrickt. Das ist alles. Weil da sitzt einer. Damit hat er nicht gerechnet.
Ach so, bei einem Smart oder was?
Ja.
Ja, okay.
Gut. Musst du angucken. Coole Werbung. Gut, womit machen wir denn weiter? Sag mal, Fahrradtrends machen für das Jahr 2016?
So ein bisschen vorab, was man jetzt so sieht quasi, weil die ein oder anderen Firmen ja nicht mehr zu Eurobike gehen. Trek zum Beispiel hat Sachen vorgestellt, Specialized.
Auch von den Firmen, die zu Eurobike gehen, schert sich niemand mehr darum. Die Eurobike hat ja auch für die sportlich orientierte Presse, also für die sportlich orientierten Medien, haben sie auch ein eigenes Sommercamp durchgeführt in Österreich, in den Alpen, ich glaube Tirol. Und da sind alle Hersteller hin und haben ihre Neuheiten vorgestellt.
Muss man dann eigentlich noch zu Eurobike?
Naja, weißt ja, wie das so ist dort, ne? Da trifft man halt Leute und kann sich unterhalten.
Ja, ja. Ja,
also von daher, ich fahre hin und du ja auch, oder?
Ja, eh klar.
Und vielleicht können wir
Stelle. Die Messen verändern sich.
Ja. Ne? Pass auf. Dann machen wir mal an dieser Stelle schon mal eine Vorankündigung, dass wir vielleicht dann doch gern mal ein Hörertreffen durchführen würden. Was hältst du denn davon?
Ja, auf der Eurobike?
Ja.
Jetzt ist die Eurobike natürlich eine Fachbesuchermesse. Also es sind dann hier lauter Fachkundige, weil wir gehen nicht zu den Publikumstagen, also ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Ist
zu viel los.
Aber wir können es ja mal vorschlagen. Also zumindest, wir müssen mal gucken, wann wir dort sind. Also ich bin wahrscheinlich von Montagabend bis Donnerstag dort.
Was, bist du ganz am Freitag nicht mehr?
Nein, ich glaube nicht. Wieso?
Ja, ich wusste noch nicht ganz genau, welche Tage ich hingehe. Das machen wir noch aus. Unter uns, weil ich dachte, vielleicht Donnerstag und Freitag hinzugehen oder so, muss man gucken.
Ja, beachtet mal unsere Kanäle bei Twitter und Facebook, da werden wir dann noch näher drüber berichten. Aber es wäre, vielleicht muss auch nichts Offizielles sein, aber vielleicht mal ein oder zwei so treffen, wer dort ist, finde ich ganz nett.
Ja, vielleicht dann an irgendeinem Stand, wo es Platz genug hat zum Hinsetzen, in irgendeiner Lounge, wo es ein bisschen ruhiger ist oder so. Ja.
Okay,
wo man sich dann unterhalten kann und gucken hier, was ist gut, was nervt. Die Highlights, wie sagt der Österreicher?
Highlights.
Die Highlights, irgendwas, was urleibernd ist.
Ja, wir können das dann auch kommentieren, ne? Zum Beispiel so.
That was wonderful.
Bravo.
I loved that.
Oh, it was great.
Well, it was pretty good.
Well, it wasn't bad.
Well, there were parts of it that weren't very good,
though. It could have been a lot better.
I didn't really like it.
It was pretty terrible.
It was bad.
It was awful.
It was terrible.
Get him away.
Hey, boo.
Boo.
Also, wir können ja dann unsere fundierte Meinung äußern und auch andere akzeptieren und so, ne?
Ja, genau. A slimmer kind of fat bike. Ja, also wird sicher sehr interessant wieder. Die Eurobike, 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 Eurobike in Italien. Eurobico, wie auch immer.
Also jetzt mal Schluss mit dem Gebabbel hier. Gibt zu berichten.
Ja, was gibt's da wirklich?
Naja, nicht viel. Ich hab nur so ein paar. Also bei den Mountainbikes gibt's schon wieder ein neues Radmaß oder Reifenmaß. Und das scheint mir eine ganz coole Sache zu sein. Nämlich haben wir sicher schon drüber berichtet. 27,5 plus oder 650B plus. Das sind dicke Reifen mit, also 3 Zoll Reifen, die auf 27,5er Felgen aufgezogen sind.
Und klassisch Fatbike ist ja 26 Zoll. Ne?
Genau, klassisches Fatbike Genau, damit man es.
So wie das Surly irgendwann mal. Surly hat angefangen damit.
Mit dem Fatbike.
Mit den Fatbikes. Ja. Irgendwann mal definiert hat. Das war auch zu einer Zeit, weil Surly macht das bestimmt schon 10 Jahre.
Ja, locker.
Und es war zu einer Zeit, wo 26 Zoll noch der Maßstab ist. Mittlerweile ist ja 27,5, ich glaube 26 Zoll bei Neuwagen gibt's nicht mehr so, ne? 27,5, 29.
Neuwagen. Neuwagen.
Ja.
Also, nee, gibt's nicht mehr.
Ist ja so. Es ist so, dass sich die, so wie die Autoindustrie auch, die Fahrradindustrie jetzt nicht um alle Kunden schert.
Okay, also es gab halt Verwirrung, oder sagen wir mal so, es wird natürlich ausprobiert. Gary Fischer hat irgendwann mal, der war es doch mit den 29ern angefangen, oder? Und ja, hat halt gesagt, ja, ich möchte irgendwie einen besseren Abrollverhalten haben, drum größere Reifen. Und dann gab es wieder welche, die denen das zu groß war. Und dann hat man sich irgendwie auf, dann haben sie gesagt, ah, so zwischen 26 und 29 wäre nicht schlimm, aber jetzt mach mal. Und haben sich dann wieder auf irgendwelche klassischen Beispiele berufen. Jedenfalls wird herumprobiert und dann kamen die Fatbikes auf und Leute haben gemerkt, oh Mann, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, so ein dicker Reifen, aber er ist irgendwie schon arg dick. Und ja. Dann haben sie es, ich glaube, da war auch wieder, hat auch wieder Surly gemacht, oder?
Weiß ich nicht, wer jetzt da maßgeblich dran war. Surly ist ja schon
zumindest wahnsinnig unbeteiligt.
Ja.
Und dann gab es was dazwischen und es klingt ganz gut. Das sind nämlich, also du kommst mit dem dicken Reifen auf dem Durchmesser von 29 Zoll Reifen von, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, klassischen, und kannst die Dinger aber mit wenig Druck fahren, also mit wenig Luftdruck, ähnlich wie Fatbikes. Und ja, gestern habe ich eins ausprobiert. Hardtail, also es sind viele Hardtails angekündigt, also ohne Federung hinten.
Gut, du kannst natürlich da die Dämpfung nutzen von dem dicken Reifen.
Dann, na, ne? Dämpfung nicht, Federung, ne?
Die Federung, ja. Dämpfung, keine Ahnung, vielleicht wenn sie irgendwie einen Schaum oder sowas drin haben. Schwalbe hat doch haben die diese Doppelreifen?
Ja, habe ich jetzt nichts mehr davon gehört. Aber ja, natürlich dämpfen die ein bisschen. Aber ich hab gestern eins gefahren und das fand ich eigentlich nah an dem, also was man sich so unter einem Mountainbike vorstellt. Also weil so Hardtail waren ja bisher eigentlich so für Leute, die sich kein vollgefedertes leisten konnten. Oder für so Marathonfahrer und sowas, die halt leicht haben wollten und eher so auf Schotter fuhren. Mhm. Aber mit dem Ding, das ist leicht. Also das hatte... Das ist ein Spaßrad, ne?
Was war das für eins?
War von Nikolai. Mhm. Und hatte eben, ja, die dicken Reifen drin, vorne eine große Federgabel drin und so eine Reverb-Stütze drin, also eine ausfahrbare Sattelstütze. Mhm. War quasi ausgerüstet und breiter Lenker, Slacker, Winkel, also war quasi vom Aufbau her wie so ein Enduro oder so ein Sport-Mountainbike, ne? Ohne Federung hinten. Und da kann man Treppen mit hochfahren, ohne springen zu müssen, so ging wirklich gut. Also hat mir gut gefallen.
Aha.
Ich habe danach, weil Specialized bringt da auch...
Jetzt ist ja Nikolai kein Großherr, den Hersteller.
Nee, aber Specialized zum Beispiel hat einen ganzen Schwung vorgestellt, die wohl auch schon teilweise lieferbar sind. Dann habe ich beim Specialized-Händler hier angerufen und der meinte, oh, das ist das einzige Modell, das er nicht bestellt hat, weil er nicht so viel davon hält. Mhm. Das hat halt eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, meinte er.
Noch, aber doch nicht spitzer als ein Fatbike.
Nee, nicht ganz so. Aber Fatbikes hat er auch nicht im Programm, glaube ich.
Aber Fatbikes sind ja bei vielen Händlern, was ich so gelesen habe, gern im Schaufenster.
Mhm.
Ja, weil sie Blicke auf sich ziehen. Das ist ein Eyecatcher. Manche Leute kaufen es, ich habe keine Ahnung, was sie tatsächlich an Verkaufszahlen haben, aber sie sind auf jeden Fall ein gutes Ding, genauso wie es Fixies waren und sind, um mal ein bisschen wachzurütteln, was eigentlich noch geht.
Ja.
Aus den Fixies hat sich ja auch ein bisschen eine neue Fahrradkultur entwickelt, ob man jetzt ein Fixie super findet oder nicht und man sagt, okay, man sieht sie nicht mehr so wie am Anfang, aber es hat sich zumindest dieses reduzierte und einfache Fahrraddesign ist wieder ein bisschen aufgekommen bei den Fatbikes hier. Einfach Komfortthema auch.
Genau, und was bei den
damit Fatbikes zu spielen halt, mit dem.
Was da auch kam eben ist, dass man nicht unbedingt Vollfederung braucht, um ein weiches Fahrverhalten zu haben, ne? Jetzt sind natürlich die mit ihren Schwimmreifen da zwischen den Gabeln ist natürlich schon arg und deswegen kam es aber dazu, dass halt die Leute geguckt haben, naja, wenn man ein bisschen weniger hat, dann ist reicht das vielleicht auch, ne? Und also mir hat das echt Spaß gemacht, mit dem Ding zu fahren. Und das ist halt, also du kannst halt dadurch auch, wenn du jetzt einfach so in den Berg gehen, also ja, ach so, ich wollte noch darauf zurückkommen, was der Specialized, übrigens ein Specialized Stützpunkthändler, also Specialized Center-Händler, also der von Specialized einen eigenen Showroom hat und so. Und der hat die nicht. Der meint halt, wenn du auf Tour gehst und du hast Leute dabei, die normale Mountainbikes fahren, dann hängen die dich ab. Kann sein. Also wenn man die nicht dabei hat, also man muss echt wissen, was man will und was auch.
Ja, aber für so Jungs wie wir, die viel und gern alleine fahren.
Ja. Spielt keine Rolle, ne?
Und da ist egal.
Und noch eine Sache hatte, die werden nämlich gern mit 1x11. Also die von Specialized kommen nur mit der 1x11. Also mit diesen Einser-Schaltungen. Also vorne ein Kettenblatt, hinten 11. Und ja, da kommst halt keine steilen Berge mit hoch, wenn du nicht komplett durchtrainiert bist und so, ne? Das muss man auch wissen, hat er gesagt.
Und ja, aber da muss man, also so für ein Feierabendfahrrad zum Beispiel, ne? Ist das doch auch eine ganz schöne Sache.
Also glaube ich schon, also ich mag mich jetzt wirklich nicht festlegen, aber also es ist halt, also ich glaube so zum Spaß haben ist es ganz gut. Und
möglicherweise ist es vielleicht auch ein Zweitrad,
weil sie vielleicht auch nicht so vielleicht kann man ja auch, ich weiß nicht, ob du dich, früher wurde teilweise wurden teilweise während der innerhalb einer Tour Räder aufgepumpt und Luft abgelassen. Also er meinte, wenn man da 5 Stunden drauf sitzt, dann merkt man schon, dass man irgendwie ein anderes Rad fährt. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn man jetzt so rausfährt, zum Beispiel, könnte man auf dem
Weg. Ja, war der schon 5 Stunden auf so einem Ding gesessen?
Ne? Ja.
Anscheinend.
Ja, er hat gesagt, ja, er konnte das einen ganzen Tag lang testen. Und er meinte dann, na, das merkt man dann schon, ist irgendwie anders. Kommt natürlich drauf an, was man will. Ich kenne den jetzt nicht, ne? Wenn der jetzt irgendwie schnelle Touren fahren will, dann kann schon blöd sein. Specialized ist ja nicht mehr auf der Eurobike, aber die haben eigene Veranstaltungen, wo man hinfahren kann und die Dinge ausprobieren. Die habe ich hinten in den Terminen drin stehen, zum Beispiel am 21. bis 23. Also ja, im August und September sind die, da haben die Specialized Days, zum Beispiel in Wetter an der Ruhr, also weiß nicht genau, wo das ist. Das ist also für NRW. Dann gibt's noch Braunlage und Samerberg. Wo die Orte sind, genau weiß ich nicht. Aber das sind 3 Tage und da muss man sich anmelden. Und dann kann man muss man auch Körpergröße angeben oder welche Größe man haben will. Und dann kann man da Fahrräder leihen und auf Touren fahren. Profis sind dort und so. Klingt eigentlich ganz gut. Genau, also aber mir gefällt die Größe und wahrscheinlich, also muss man sich nicht mehr so genau um die Größe scheren. Es gibt, je nachdem, was man haben will, nimmt man halt, was passt. Reifen gibt's. Das heißt,
ja,
das
also ist nicht ich das denk, Problem. Ich denke auch, dass man da weggehen sollte von der Religion um die Reifengröße. Kauft doch das, was passt. Und mit etwas Glück gibt's auch in 10 Jahren noch einen Reifen dafür. Hilft doch nichts.
Genau. Ansonsten
weil baust das ist ein bisschen was,
die Dinger, also bei denen ist so, da kannst du auch andere Räder, kannst du ja einfach 29
auch reinbauen. Aber weißt, auf der einen Seite gibt's Leute, die sich über die UCI beschweren, dass die jede Entwicklung im Fahrradsport, im Fahrradrennsport boykottieren quasi und nichts zulassen. Und dann aber jammern, aber 26 Zoll war so schön. Und dann kriegt man nichts mehr. Und die ja, ist das so.
Ja.
Also.
Okay, noch eine neue Reifengröße, beziehungsweise
noch eine.
Aha.
Noch eine. Ach so, immer stärker.
Ja, immer
stärker. Du meinst die kleinen.
Du meinst 20 Zoll?
Oder kommt
erst da komme ich anderes? Gleich zu. Erstmal wollte ich die Gravel Grinder bringen.
Ah, okay, gut.
Weil es gibt da die Ränder, der Straßenradsport löst sich nämlich auch von der UCI, indem sie sagen, oh Mann, wenn ich mit meinem Rennrad fahre und die blöden Autos fahren um mich rum, ich könnte ja hier nebenan auf dem Schotterweg ganz gut fahren, ne? Außerdem macht es Spaß. Und drum gibt es jetzt von immer mehr Herstellern, ich sag mal so, naja, Rennräder, also mit Straßenbügel, ja, und dicken Rädern, also bis 40
also Millimeter. So ein bisschen so eine Mischung zwischen Rennrad und Crosser.
Genau, aber mit dickeren Reifen. Und die kann man auch schlauchlos fahren, teilweise. Die haben dann natürlich Scheibenbremsen dran. Und ja, also ich bin eines gefahren auch und das war sehr bequem.
Und war es schnell?
Ja, aber mir war der Rahmen
weil
zu klein.
Weil das sind ja dann so eigentlich so wie so ein Marathon vom Reifen her ungefähr, ne?
Ja.
Wie ein Schwalbe-Marathon. Also so eigentlich ein klassischer Tourenreifen. Aber vielleicht modernisiert, weil du brauchst ja ein bisschen Durchschlagschutz und auf so einem Feldweg. Ich bin neulich auf meinem Rennrad habe ich ja 28er Reifen drauf. Und dann bin ich auch einen Feldweg damit gefahren und es fuhr gut, aber wenn dann so kleine Steinchen oder so sind, ich hatte schon ein bisschen Bedenken. Ja, piekst mir das vielleicht irgendwie eine Seitenwand durch oder sowas. Und wenn man da natürlich, wird ja auch nur ein Feldweg, der bergab geht, sauschnell. Oder so diese breiteren Waldwege, die oder Forstwege, die sind ja oft wirklich picobello.
Ja, ja.
Vom Zustand, aber sie haben halt diesen kleinen Kies und alles und dann mal ein bisschen ein größerer Stein. Und wenn man sowas halt erwischt, dann muss der Reifen heile bleiben, sonst zerlegt sein Übel.
Ich weiß nicht, also bei Tubeless habe ich ja nie gefahren, aber die meisten haben ja dann so Milch drin.
Ja.
Und dann halten die das auch aus. Also, schöne Idee. Ob mich das
und schöne dazu, Räder.
Ja, sehen schön aus. Und was, ob mich das jetzt persönlich zum Rennbügel bringt, also glaube ich eher nicht. Aber ich finde es eigentlich, das nimmt so die Härte aus dem Radsport, weil das ist ja nur, so schmale Räder fühlen sich ja auch teilweise nur schnell an. Also unter den technisch Interessierten und Physikern muss ich das gar nicht erwähnen, dass es ja da auch Berechnungen gibt, dass man nicht mit einem Sägeblatt fahren muss, um schnell zu sein, ne?
Ja, wobei bei 40 muss man sagen,
okay,
40er Reifen sind breit.
Na, okay, trotzdem ist es geht ja um den Spaß
und ja, das ist ja das Schöne und vor allem, wo wir es auch vorhin hatten, das mit dem die Fahrräder werden auch für verschiedene Zwecke benutzt und jetzt okay mit so einem, je nachdem, wenn man wirklich keine rennsportlichen Ambitionen hat, dann kann man trotzdem mit so einem Fahrrad vielleicht auch eher mal noch eine Strecke nehmen, kann auch mal ins Büro fahren damit schnell. Und viele Leute fahren ja auch mit Mountainbikes ins Büro und wenn du dann irgendwo auf der Straße bist oder sowas und von hinten geht da kommt so ein 27,5 Plus angerauscht.
Ja.
Man hört die Energie, die weggeht in die Straße, in den Asphalt. Das muss nicht sein.
So, und jetzt komme ich zur nächsten Reifengröße, nämlich 20 Zoll, unsere Lieblingsgröße. Da gibt's nämlich jetzt von Vinora ein neues E-Bike, das sich, ich muss mal gucken, was es da für Ausführungen gibt, das sich durchaus als Familien-E-Bike qualifizieren könnte. Weil
eine Größe
und verstellbar. Wobei ich jetzt, also da habe ich das eine angeguckt und da gibt es verschiedene Ausführungen und das ist nicht faltbar. Also sieht aus wie ein, ist ein kleiner Rahmen, kompakt, allerdings nicht faltbar. Dafür mit dem Rahmen, so in, wo dran gedacht wurde, dass man das Ding auch tragen möchte, Treppe rauf, Treppe runter. Und deshalb kann man prima anpacken am Rahmen. Auch den Lenker kann man quer drehen und die Pedale einklappen. Dann kann man es kompakt irgendwo in den Flur lehnen oder so, oder in den Keller.
Ja.
Und dann war noch eins dort, also das war von Vinora, heißt Radius, ist ganz neu, mit Yamaha-Motor, fährt prima.
Fühlt sich der Yamaha anders an als ein Bosch?
Irgendwie ist er, fühlt sich ein bisschen agiler an. Aber kann, ach so, ja, ich konnte es jetzt nur vergleichen mit dem Flyer, mit dem, wie heißt
Panasonic.
Das? Flo, wo? Oder? Warte mal, ich guck mal. Flyer Flogo.
Ja, okay, den Namen.
Egal, ja. Aber das Flyer Flogo, das gibt's jetzt klappbar auch noch.
Das ist und quasi den hier easy in klappbar.
Genau. Und ich kenne eine Frau und die hat das Flogo benutzt sie seit 5 Jahren innerhalb.
Das Flogo ist ja neu, das Faltbare.
Ja, nicht das Faltbare, halt das Nicht-Faltbare. Ist bei ihr in der Familie, also sie hat 2 Kinder und einen Freund. Und das ist in der Familie, also das ist ein E-Bike, das die ganze Familie benutzt.
Ja.
Und das hat nämlich auch eine gefederte Sattelstütze und den Lenker kann man mit so einem Speedlift von ganz hoch bis ganz niedrig machen. Und da fahren alle mit. Und wenn sie zum Training, sie rudert, wenn sie zum Rudertraining fährt, dann nimmt sie das Ding, weil wenn danach ist sie schlapp, dann kann sie damit heimfahren. Und ihre Kinder sind damit zur Schule gefahren, abwechselnd oder wer es halt gerade gebraucht, wer irgendwie keine Lust hatte. Und das wird immer benutzt von allen.
Wir haben ja auch so einen 20 Zöller in der Familie, was wir uns teilen. Sattel hoch, Sattel runter. Wir haben festgestellt, dass niemand den Lenker verstellt.
Weiß nicht, wie viel wir noch. Sollen wir auf unser Testrad zu sprechen kommen? Machen wir vielleicht ein andermal, ne?
Das Mando. Wir hatten das Mando. Gerade bei uns im Team. Wir hatten das Mando für eine Zeit zum Testen. Mando Footloose.
Ich habe dich gerade gefragt, ob wir darauf zurückkommen.
Und ich wollte nur unseren Hörern sagen, dass wir da wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber sprechen müssen und deswegen in der nächsten Folge das machen.
Ah, okay, gut, genau.
Oder was denkst du? Ich meine, wir können höchstens kurz sagen.
Nee, bin ich dafür, dass, kurz.
Oder mal kurz.
Weiß nicht, ob da kurz. Mach mal in einer anderen Folge. Es ist ein Erlebnis und, oder? Ist anders. Anders als ein Fahrrad, wie wir es kennen. Das ist
anders, ja? Ja.
Okay, wir können ja vielleicht mal einen Link reinmachen und dann kann sich der ein oder andere geneigte Hörer / ihn schon mal angucken, was das für ein Ding ist, ne?
Ja.
So, was haben wir denn? Was braucht man noch? Was ich ja wichtig finde, ist noch ein bisschen auf aktuelle Crowdfunding-Entwicklungen einzugehen.
Crowdfunding.
Und dann.
Wenn's Crowdfunding früher schon gegeben hätte.
Mann, ja. Gut, man kann da auch, also das.
Aber manchmal geht's auch in die Hose, ne?
Ja, manchmal. Es gibt. du musst es auch richtig machen. Also es geht nicht so, dass du einfach eine Idee hast und da was reinmachst. Also so einfach ist es nicht. Also du musst es schon auch richtig anpacken. Und was ich jetzt auch schon öfter mitbekommen habe, du musst es danach auch durchziehen können. Wenn du zum Beispiel ganz viel Kohle einsackst für einen Lenker, der mit Smartphone gekoppelt ist und Blinker und Licht und Bremslicht über Bewegungssensoren hast, dann solltest du das auch danach umsetzen können. Und
Ach so, da ist ruhig geworden um das Ding, ne?
Naja, was heißt, es sind ein paar ausgeliefert worden, die meisten davon sind kaputt gegangen und also es sind noch nicht alle, jetzt ich glaube 2,5 Jahre nach der Kickstarter-Aktion, oder sind es 2 Jahre, sind immer noch nicht alle Vorbesteller beliefert. Zwischendurch haben sie noch das Design geändert, und weil die Elektronen, irgendwie Käbelchen sind kaputt gegangen und so Zeug. Also das macht immer noch einen sehr unprofessionellen Eindruck. Und das sei schade, wenn du so ein Ding bestellst. Ist ja, sind wir mal ehrlich, ne? Die meisten Crowdfunding-Sachen ist quasi, du bestellst ein technisches Gerät oder bestellst ein Produkt und finanzierst es vor. Das möchtest du natürlich auch irgendwann haben, ne?
Ja, klar.
Und wenn du dann da was bestellst und du musst über zwei Jahre drauf warten, das ist halt arg.
In den 2 Jahren, da sind zig andere Kickstarter.
Ja. Und dann
gestartet, und vielleicht gibt es dieses Produkt schon von jemand anders besser.
Ja, und wenn es das, gut, manche gibt es ja, hatten wir ja auch schon, das läuft dann so, dass dann meinetwegen ein großer Hersteller herkommt und so ein Kickstarter-Ding übernimmt, kommt ja auch vor. Ja,
sag mal, hast du das Origami-Rad gesehen, das Origami-Boot, erinnerst du dich daran?
Ja, klar.
Das kann er kaufen? Das kann man jetzt kaufen.
Ja, ich weiß.
Wie? Ach so, von einer anderen Firma halt. Also der hat es nicht selbst gemacht, sondern der hat es so einer Paddelbootfirma übergeben quasi. Wo ich mich nämlich frisch in ein kleines Bootchen verliebt habe bei denen.
Und wie heißt die Paddelbootfirma?
Die Paddelbootfirma heißt, warte mal, da muss ich gerade mal gucken, weil ich muss mich da nämlich mal schlau. Die heißt Nautic. Nortik. Und die machen alles, und die machen Falt- und Schlauch- und Faltschlauchboote. Und die haben auch das Origami-Design. Du kannst es von denen kaufen jetzt. Sieht genauso aus.
Cool.
Also für mich wäre es, also in 30 Sekunden am Start. Für mich wäre es nichts. Ich brauche, dass das ein bisschen länger braucht, dafür robuster ist.
Ich habe einen Bericht gelesen von einer Frau, die in Seattle damit pendelt.
Aha.
Die fährt in Seattle, ich glaube Seattle war es, da gibt es einen großen See, und da fährt sie früh los mit der Bahn ein Stück an den See, dann baut sie ihr Boot auf, paddelt über den See drüber, auf der anderen Seite baut sie es wieder ab und fährt wieder ein Stückchen ins Büro. Braucht länger, als wenn sie mit der Bahn durchfahren würde, aber kann jeden Tag paddeln.
Ja gut, und wenn sie im Büro sich irgendwie trockene Sachen anziehen kann oder so, dann ist das doch okay.
Ja, die muss ich ja gar nicht sehr nass machen, wenn es jetzt nicht regnet und sie gut schwitzt halt dann, ne, beim Paddeln. Aber und dann habe ich noch von einem, der hat Bodensee Peter, der hat glaube ich auch eins. Und da gibt's ein schönes Bild von ihm. Da fährt er mit einem Faltrad und hat den Rucksack mit dem Boot auf dem Rücken.
Nee, die heißen Nautic, und ich habe gestern bei Globetrotter von denen ein wunderschönes Kajak gesehen, in 3,20 Meter lang, wo du, das ist mit Luft und ein paar Stangen, kann man ruckzuck montieren, und der Sack ist ja etwa so groß wie ein Zelt.
Cool.
Also echt klein, das Ding.
Auf das Thema Luft und aufblasbar komme ich dann noch bei meinem Pick. Wir haben auch beim Crowdfunding, dann fangen wir mal gleich an. Da gibt es nämlich auch ein Teil, was du aufblasen kannst, ne? Nämlich ein Fahrradträger fürs Auto. Der ist jetzt gefundet worden. Ob der in Deutschland zugelassen ist, weiß ich nicht. Er trägt auch leider nur ein Fahrrad. Auch die Anwendungsbeispiele, die die Entwickler haben, sind teilweise ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ein paar sind auch dabei, die funktionieren. Ist eigentlich ein dicker Sack, den du dir hinten ans Auto hinschnallst und auf den du das Fahrrad drauf schnallst. Mhm. Also ein Luftsack mit einer Klappe, mit der du, hast du es mal angeguckt?
Nee, bisher noch nicht.
Also wie ein dicker Airbag, den du hinten ans Auto hingurtest. Kannst in einer kleinen Tasche verpacken und da wird das Fahrrad drauf geschnallt. Kannst an jedem Auto befestigen, behaupten die Entwickler. Mhm. Und ja, dann kannst du es auspacken, also kannst unter den Sattel schnallen zum Beispiel, wenn du möchtest. Dann machst du es hinten drauf und machst, soweit ich das gesehen habe, ein Rad dahin. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Wäre schön, wenn man mehr drauf machen kann. Aber immerhin, aufblasbar. Da ist ein Kompressor dabei, den du dann, weil du willst ja mit einem Auto fahren, steckst dann ans Bordnetz an. Ne? Wie heißen eigentlich Zigarettenzünder jetzt, Anzünder jetzt offiziell? Bordsteckdose?
Ja, ich glaube, das nennt sich 12-Volt-Steckdose.
Ah, ja. Da stöpst du es ihn an und dann bläst er sich auf. Ist gefundet bei Kickstarter und wird angeblich im Juli 2015 nur in die Vereinigten Staaten von Amerika geliefert. Mal gucken unter Kommentare, ob schon was geliefert ist. Oh. Ah, nee, ich glaube, das, warte mal, das Teil. Aber ja, schaut euch das mal an, also ist eine gute Idee. Und dann gibt es ja auch tatsächlich Crowdfunding-Kampagnen, die sehr gut laufen, die professionell durchgeführt werden, zum Beispiel die von Kobi. Na? Du hast doch eins bestellt, oder? So ein Kobi-Teil.
Ich bin auf so einer Vorbestellerliste.
Ah, ja.
Bin mal gespannt. Ja.
Und was die jetzt auch haben, die haben ja, erstens machen sie ganz gute Öffentlichkeitsarbeit auch. Ich weiß nicht, wenn sie neue Leute einstellen oder wenn sie einen Hersteller gefunden haben, der ihnen die Dinger baut und so. Das geben sie bekannt. Und dann gewinnen sie auch immer mehr Erstausrüster dazu.
Und Vinora hat es auch, ne?
Genau, und da gibt es von Vinora ein neues Fahrrad und das hat dann einen neuen Motor, glaube ich, auch drin von TransX. Und das heißt Radar, da lässt sich über das Design streiten, aber es gibt, es ist halt ein Urban Bike. Und das kommt original mit Kobi-Anschluss. Und ich bin mir sicher, dass es auf den Messen oder bis Ende des Jahres, wird's noch mehr zu sehen gehen. Und die haben halt auch, die gehen das Ganze professionell an und das sind auch Leute, die vorher schon sich auch mit Vertrieb beschäftigt haben und mit Herstellern.
Ja.
Und da glaube ich, dass das läuft ein bisschen flüssiger als diese Smart-Lenker. Das war das zweite, also es läuft.
Ja, wobei der Smart-Lenker, der ist schon auch speziell, aber sei es drum. Also auf jeden Fall, wenn es halt nicht funktioniert, wenn halt da jemand einfach das Projekt nicht durchziehen kann.
Genau.
Aus Unvermögen oder sonst was, ist ja egal, es kann ja sein. Aber das ist natürlich schade und das kann dir aber passieren. Da muss man sich im Klaren drüber sein, ja.
So. Genau. Also Kobi hatten wir und dann gibt es noch eines, hast du auch gesagt, das hat auch funktioniert, dieses Freigeist-E-Bike?
Ja. Die sind ja fertig, die haben Die haben eine Menge Geld reingezogen.
Die hatten ein anderes Konzept, da konntest du Teilhaber werden, glaube ich, oder? An der Firma. Das heißt, du wirst dann noch am Gewinn beteiligt oder am Verlust.
Ich sage das ehrlich, ich habe es nicht genau angeguckt.
Also es war konzeptionell
anders aufgebaut. Bei mir persönlich gefällt's nicht. Also es ist ein bisschen wie das Kobok, aber günstiger, was natürlich ein Vorteil ist. Aber es ist nicht so mein Produkt, gebe ich zu.
Und was hältst du von dem Tretroller mit Elektroantrieb?
Gar nichts. Der sieht ja aus wie ein Blauwerk, ein Oller.
Genau, den Screw-U Cruise.
Der ist zu groß, dann hat er dieses selbe Problem, das die Roller immer hatten, dass du ihn nirgends abstellen kannst, dass er umfällt.
Man sieht den nicht, wo eine Frau fährt damit und stellt ihn aber nicht ab, die hält den dann immer in der Hand.
Ja, ja, klar, da musst du ihn immer in der Hand halten, das Ding. Und er ist riesig. Und ist ein bisschen.
Hello, bisschen. I am Tarek, I'm the founder of Scooju. We are based in Germany and this is the
Scooju. Nee, ich will den nicht hören. Ich will den nicht hören.
Echt nicht?
Nee.
Easy to handle and fun to use.
Aber es ist ein Video, wo jemand mit dem Roller fährt, verfolgt wird und dann auch noch mit einer Kamera mit einer Drohne über ihn, also in der Luft über ihn her schwebt. Also original Kickstarter-Produktvideo und so.
Ja, und auch mit englischen Einsprechern. Ja.
Ui, läuft ja gar nicht mehr lang. Weiß gar nicht, ob da was wird. Also wer das noch machen möchte, 67 Stunden ab jetzt zum Ziel. Uiuiuiui. Und es ist erstmal von 35.000 Euro sind erst 12.299 gefundet. Mal sehen, ob da was draus wird.
Ja, also das muss ja jeder selbst wissen, der sowas macht. Also der hat Nachteile. Wenn einer das kauft, soll das kaufen. Dafür ist ja natürlich die Welt da, dass man solche Produkte auch fördert. Ob andere die doof finden, wie ich zum Beispiel, oder super.
Aber ich meine, also Roller sind ja jetzt an und für sich, das wissen gerade ja wir, sind ja nicht schlecht, ne?
Nee,
und wenn wir jetzt sowas haben, also ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, auch zu gucken, wer das denn kaufen möchte. Ne? Das ist ja auch häufig bei der Sinn hinter so Crowdfunding-Kampagnen, erstmal festzustellen, wie viele Leute will das überhaupt jemand. Ne? Und ein paar sind schon dabei. Und wenn es nicht klappt, dann kann man es danach immer noch selbst machen. Und für die PR ist es natürlich auch eine Möglichkeit. Und wenn man das richtig anpackt, dann ist das ein ganz guter Weg.
Ja, man muss, ich sage ja nicht, dass das kompletter Quatsch wäre, aber diese Sorte Roller, ist meine persönliche Meinung, wird sich nicht durchsetzen können. Einfach auch funktionale Mängel.
Okay.
Und das ist, diese Meinung darf ich doch haben.
Ja. Und damit zum Sport.
Jetzt zum Sport. Ja, wir müssen uns beeilen auch ein bisschen. Wir sind schon eine Weile dran, ne?
Ja, ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun und du auch, ne?
Ja.
Also, Sport und Termin. In 2 Wochen findet in Köln ein BMX-Contest statt. Snipes BMX CGN Rollback. Ja, das ist ein Tag Oldschool-Wettbewerb, BMX-Wettbewerb. Ich glaube, da kommt auch Bob Harlow und so. Vielleicht
Rollback.
Die älteren Hörer, die werden das wissen und vielleicht zu schätzen wissen. Und also ich bin in Köln, ich werde da mal hinrollen. Vielleicht.
Naja, Rollback kannst du ja auch, ne?
Ja, ja, also die Tricks kann ich noch. Ich schaue mir das mal an. Und du hast noch was anderes gesehen. Du hast dir Videos angeguckt, oder?
Achso, ja, das ist nicht direkt da beim Sport.
Naja,
aber. Sondern das haben wir irgendwo anders einsortiert. Ja, also, es ist so.
Ich habe es unter Sport einsortiert.
Ah, doch, stimmt, genau. Van Doren ist ja der Name Steve Van Doren lebt auch noch, der Name der, der Vans-Gründer. Und die haben auch mit Van Doren Shoe Company angefangen. Vor, ich glaube, 1966 wurden die ersten Vans gebacken. Und Van Doren hatten, beziehungsweise Vans hat die Van Doren Invitationals gemacht. Die haben bei, in, zum Beispiel in Huntington Beach haben sie, wo es früher auch schon Skateparks gab, wo der, wo mehr oder weniger BMX Skatepark fahren und, also ich rede jetzt von BMX Skateboard natürlich auch vorher schon, aber eben BMX Skateboard fahren, am BMX Freestyle fahren, mehr oder weniger entstanden ist in diesen Skateparks. Da haben die einen Bowl-Wettbewerb gemacht. Die haben wunderschön flüssige Skate-Landschaft gebaut. Und es ist so schön zuzugucken, wie diese Leute, was die für Sachen machen. Und das ist so ein schöner Flow. Ein bisschen Musik dazu. Es ist schönes, schöner Sport einfach. Super zum Zugucken, finde ich. Mit Tribünen drumherum. Mhm. So wie früher, vor 30 Jahren. Oder so, so machen die es auch wieder. Es hat momentan die ganzen alten BMXer werden ja älter, haben ein bisschen Geld und wenn sie sich noch bewegen können, dann möchten sie auch mal wieder ein bisschen. Es gibt jede Menge momentan von diesen Rädern, die es zu Beginn dieser Freestyle-Ära zu kaufen gab. Die gibt's jetzt neu mit moderner Technik. Und also ja, kann man halten davon, was man will. Aber das sind immer noch schöne Räder. Firmen wie, wie Harrow, Skyway, SE Racing, die leben davon. Und wir haben da ein paar Links, einfach mal angucken. SE Racing ist der Mitbegründer überhaupt von BMX Sport. Scott Breithaupt, der Gründer, ist leider vor wenigen Wochen verstorben. Er hatte viele, viele Probleme mit Drogen und Alkohol und allem drum und dran und Kriminalität. Das ist wie im richtigen Leben halt auch. Ne? Aber ein Freak, der viel, viel geschafft hat und auch tolle Räder entwickelt, aber im Leben gescheitert ist. Die Räder gibt's noch. Und ich glaube, zu seinen Ehren heißen sie jetzt auch wieder Scott Enterprises. Mhm. Und da gibt's so diese Oldschool-Räder, aber eben mit moderner Technik, dass man auch wirklich fahren kann damit. Und von Harrow und allem. Und es gab auch Leute, die eben, die bei diesem Bowl-Wettbewerb, da ist einer mit so einem Harrow Brian Blyther Replica, also wo Brian Blyther, das war einer der spektakulären Bowl-Fahrer in den, ich glaube, 85 oder so. Ist der gefahren. Der hat ein oranges Fahrrad und das gibt's auch wieder. Das dazu. Aber zu den Terminen eben, wollen wir da gleich ran zu den Terminen?
Warte mal, also ja, wie gesagt, das, da haben wir
auch... Wir wollten ja noch kurz auf den Nürburgring, bei dem ich leider nicht teilnehmen konnte.
Genau, auf den müssen wir noch kurz zurückkommen.
Das war so, oh Mann.
Wir können ja die...
Ich hatte mich ein bisschen gefühlt wie so ein Tourfahrer, der plötzlich nicht mehr mitfahren kann. Mhm. Ein ganzes Jahr vorbereitet. Ich habe ja trainiert, immer Sonntag früh und wo es ging, Rennrad gefahren und dann hat mich meine Schulter im Stich gelassen, beziehungsweise nicht im Stich gelassen, sondern irgendeine Entzündung, Schleimbeutel oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, wie ich die mir eingefangen habe. Auf jeden Fall hat diese Schulter so weh getan, dass...
Warte mal.
Puh, that was hard.
Dass es einfach nicht ging. Ich konnte nicht teilnehmen. Aber...
Oh my God.
Vielleicht im September. Da ist nämlich in Stuttgart ein 24-Stunden-Rennen.
Ah.
Von Focus gesponsert. Also es ist ein Mountainbike-Rennen, allerdings kein Rennradrennen. Mhm. Von Focus und E-Power gesponsert und E-Powered bei Bosch. Und das findet am 5. und 6. September statt. Habe ich allerdings erst vor ein paar Tagen gelesen, deswegen weiß ich nicht, ob ich da teilnehmen kann. Auf jeden Fall werde ich hingehen. So viel ist klar. Angucken tue ich mir das mal, was die da so treiben. Das ist beim Flughafen. Da stört man niemanden.
So ein
ja, weil eine Rennstrecke gibt es ja in Stuttgart nicht direkt irgendwie, wo man das machen könnte. Also es gibt so eine alte. Und für 24 Stunden Straßensperren ist natürlich so eine Sache in so einer Autostadt.
Ja. Das kann man von deinem Termin nehmen.
Bitte?
Du hast auch noch was mit Terminen, habe ich gesehen.
Nee, ich habe ja das mit dem Specialized gesagt und natürlich Eurobike. Das sind so die
Termine. Ach ja, genau. Die ich hab, und Rad am Ring hast du ja ein interessantes Interview auch gemacht. Also, und es war dieses Jahr mal wieder chaotisch, habe ich mitgekriegt von meinem Team, wo ich eigentlich hätte mitfahren wollen. Der Start von 13 Uhr auf 10 Uhr, von 13 Uhr auf 20 Uhr verlegt, weil es war wohl fürchterliches Wetter und Stürme, alles flog durch die Luft und wie es halt in der Eifel so passieren kann. Und die Gefahr war schon, das Ding ganz abblasen zu müssen. Die sind dann doch gestartet um 20 Uhr und du hast dich mit Heiko Truppel unterhalten, ne? Wo du auch ein Interview mit ihm gemacht hast.
Genau,
das habe ich einige gesagt. Der Markus, was wir vorhin besprochen haben, der Markus Brandstätter aus Österreich, der war dabei und hat in seinem Blog beschrieben, wie es war. Und ich bin nächstes Jahr wieder dabei. Ich schwöre.
Ja, mal gucken, wenn es terminlich passt, komme ich vielleicht auch hin. Für mich ist es ja von der Entfernung her wesentlich näher als für dich, ne?
Ja, ja. Eben, fahr doch mit.
Alter, was
wenn,
geht?
Wenn das nicht in den Schulferien wäre.
Ja,
ne?
Ja.
Also pass auf, ja. Das vom Markus, haben wir einen Link drin, habe ich noch gar nicht angeguckt, schaue ich mir später an. Aber ich habe gestern den Heiko getroffen und der ist beim E-Bike-Rennen mitgefahren. Viererteam. Und das waren ja dann 17 Stunden insgesamt. Und die sind mit einem Dragster mitgefahren. Der hat irgendwie Verbindung zu einem Hersteller. Der heißt Feld, kann ich ja an der Stelle sagen. Wenn man die Bilder sieht, sieht man es eh. Und die haben irgendwie ein Fatbike im Programm mit Camouflage-Lackierung und ja, halt dicken Reifen. Und E-Motor drin, Bosch. Und dann haben sie gedacht, oh Mann, das wird man gerne mal irgendwie so zu einem coolen Gerät umbauen. Und dann haben sie, weil die auch noch, ich weiß nicht, ob sie die noch herstellen, die haben so das Cruiser auch mal gemacht mit dicken Reifen. Oder haben sie immer noch. Und dann haben sie hinten so einen dicken, glatten Cruiser-Reifen drauf. Und vorne haben sie ein Zip-Triathlon-Rad reingebaut.
Achso, das läuft dann über Sportimport wahrscheinlich. Die sind ja auch SRAM-Vertrieb und allem drum und dran.
Genau, ja. Und haben das reingebaut und dann das haben die nicht, also das wurde weder im Windkanal noch technisch überprüft, sondern ist eigentlich erst am Tag des Rennens fertig geworden. Und dann war eine, also Der Heiko hat gesagt, der erste Testlauf fand in der ersten Runde statt. Und der erste furchtlose Fahrer fuhr dann auch gleich mit 96 diese Steilstelle?
Fuchsröhre.
Ja, runter, der kannte die wohl. Er hat sich nicht getraut, so schnell zu fahren. Für ihn war bei 70 Schluss. Weil
ja, wenn man es hat, vielleicht einen Vorteil, wenn man sich kennt, aber eigentlich geht es ja nur gerade runter.
Ja, wenn man, ja.
Festhalten, aber jeder wie er kann, nach seinem Vermögen, weil sonst liegt einer im Weg und jemand mit 100 rauscht drüber.
Ja, und dann gab es eben noch zwei Sachen, also dieses Laufrad vorne war ja so eine mit so ein sehr hohes, also sehr seitenwindempfindlich und es hat immer noch ordentlich geweht, meinte er. Und da war zwar eine Scheibenbremse drin, aber die sollten sie, wenn möglich, gar nicht so benutzen, weil nur 16 Speichen in dem Rad drin sind und es war nicht dafür ausgelegt. Also der Teamchef hat empfohlen, besser vorne nicht zu bremsen. ja, also die waren zu 14 auch nur mit einem Rad gefahren. Jeder hatte eine Sattelstütze mit seinem Sattel drauf. Und dann haben sie nach jeder Runde gewechselt, neuen Akku rein und Sattelstütze drauf, wobei der Akku nicht unbedingt hätte gewechselt werden müssen, aber haben sie so gemacht, sicherheitshalber. Und ja, war ein großer Spaß, meinte er. Nachts gab es dann noch großes Durcheinander. Also ihr könnt das auch noch nachhören. Ich werde das Interview dauert 10 Minuten, werde ich extra nochmal publizieren. Soll ich da gleich was vorausnehmen, Thomas?
Ach so, dass das nicht so ganz einfach
die Doping-Vorwürfe.
Ja, von mir aus.
Ja, kann ich ja voraus nehmen. Also, warte mal, vielleicht kann ja mal kurz, wo haben wir es denn?
Dann unterstützt das Ding bis 40, dann kannst du nochmal draufklicken.
Ne? Ah, hier
das
haben wir es.
Dann auch irgendwie der will was gesehen haben, dass die was rumgeschraubt haben. Also ich will da gar nichts unterstellen, aber ich hab dann gleich irgendwie gesagt, wo es um Vertrauen geht im Sport, da ist automatisch Misstrauen angesagt. Jedenfalls habe ich mich dann mit den Bosch-Leuten unterhalten und habe gesagt, das kann doch nicht sein, ihr habt das doch vorher getestet irgendwie. Und er sagte dann, ja, das ist bei dem Motor so, da kannst du aufs Display klicken und dann unterstützt das Ding bis 40, dann kannst du nochmal draufklicken, dann unterstützt das Ding bis 60. Und ich gesagt, ja, aber wieso ist der, also ich meine, es sind doch nur 25er zugelassen, hat er gesagt, ja, also wenn man da nicht drauf drückt, dann riegelt sie auch bei 25 ab. Also ein Betrug war nicht nachzuweisen. Aber klar, wenn man so ein System fährt, dann ist immer der Verdacht im Raum. Und auf einer 25-Kilometer-Strecke quer durch den Wald, ist das einfach nicht kontrollieren.
Okay. Ja, also wilde Spekulationen dürfen weiterhin durchgeführt werden, dass die Zweitplatzierten, ein französisches Team mit eingekauften Ex-Rennfahrern, den Ehrgeiz auch angesehen haben, die waren eben nachts in vollem Aufruhr, dass plötzlich ein Team, also die waren am Tag komplett in Führung gelegen, also quasi uneinholbar beinahe. Und nachts plötzlich hat dieses andere Team, das dann am Schluss gewonnen hat, aufgeholt und die beschwert und Lärm gemacht und so. Und aber ja, wie Heiko sagt, denen konnte nichts nachgewiesen werden. Und sie fühlen sich jetzt als Sieger, also der Herzen quasi.
Ja, ja. Na gut, muss man mal sehen. Also das wird bei den E-Bike-Rennen natürlich, wenn sich sowas etabliert. Bosch macht ja da eben eine ganze Reihe auch. Da ist das natürlich schon ein Thema, ne?
Kann man mal nächstes Jahr sehen, wie es geht, oder du schon in Stuttgart dann, ne? wenn da
ja, eins ja, genau. stattfindet. Also da kann man das thematisieren natürlich auch. Ne? Okay, Mann, hey.
Das war's für heute, oder?
Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Haben wir noch was Wichtiges?
Ja, eigentlich haben wir ja immer so Picks am Schluss, ne?
Ach so, den hast du ja schon genannt, deinen aufblasbaren Dingy-Wingy.
Ich hab's rein. Nein, es gibt noch was Besseres.
Was Besseres zum Aufblasen?
Ja. Ein Rucksack. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das so klar ist, aber wenn Leute so auf Reisen sind, dann haben die ja, dann gibt's ja diese Kategorie der Daypacks.
Ja.
Also ein Rucksack, den du halt, wenn du gerade nicht auf Tour bist oder so, mit dir rumträgst, wenn du in der Stadt unterwegs bist oder so. Mhm. Und das ist jetzt nicht auf Radreisende festgelegt, aber es gibt auch welche, das habe ich vor kurzem schon gesehen, gibt welche, die sind ganz leicht und dünn, die kannst quasi so mit in die Tasche stecken. Das ist wichtig, nimmst mit, wenig Gewicht, klein. Und das Problem ist, dass die halt recht unbequem sind auf dem Rücken. Oh, wenn sie kein Schaumstoffpolster haben und so. Und Ortlieb hat jetzt einen gemacht, der aus ganz dünnem so Ripstop-Nylon, den kannst du in einem winzigen Täschchen zusammenrollen, dann holst du ihn raus und dann ist hinten ein Stöpsel dran, da bläst einmal rein und dann blasen sich die Rückenpolster auf.
Mhm.
Inklusive Luftkanälen und so.
Okay.
Und ich weiß nicht, wie er heißt und ab wann er lieferbar ist, weiß ich nicht, aber der ist cool.
Mhm.
Auch aufblasbar.
Okay.
Wir haben zu Anfang vergessen, unseren Sponsor zu erwähnen. Ne? Ich glaube, Produkte von ihm sind ja genannt worden. Mhm. Fahrradio wird unterstützt von SRAM, dem Erfinder der 1x11 Übersetzung, oder? Sind die das?
Könnte sein. Also ich bin sehr gespannt auf die Eurobike, auf die neuen Produkte, was es da von SRAM gibt. Es gibt ja jede Menge Gerüchte.
Sachen mit Funk und so, ne?
Dies und das und Funk und besser als wie die anderen und wie auch immer. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf.
Ja, jedenfalls bedanken wir uns bei SRAM für die Unterstützung. Ach, und singen tun wir nicht, oder? Zum Schluss. Sondern lassen vielleicht...
Nö, wir haben ja am Anfang gesungen, ne?
Genau, dann lassen wir mal so unsere Schlussmusik laufen, ne? Damit die geneigten Hörer wissen, dass jetzt Schluss ist, ne? Gut, dann
war es ein bisschen ganz gechillt.
Ja. Ich bin Hans.
Und ich Thomas.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal im September.
Genau.
Schönen Urlaub, wer noch nicht war. Und sonst einfach schöne Zeit hier in Deutschland, ist ja auch prima gerade.
Ja. Also, tschüss.
Ciao. Ding, ding, ding.